Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch, den 8. Juli 2026. Wir blicken auf ein Urteil aus Paris mit möglicher Signalwirkung weit über Frankreich hinaus. Denn das Berufungsgericht hat gestern über Marine Le Pen entschieden und damit womöglich auch über die Kräfteverhältnisse bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027. Marine Le Pen darf bei der französischen Präsidentschaftswahl antreten, aber nur mit Fußfessel. Gestern Abend hat sie bereits angekündigt, dass sie trotzdem weitermachen und sich in den Wahlkampf stürzen möchte. Wir sprechen über dieses Thema mit dem Politikwissenschaftler Professor Robert Kopp. Außerdem blicken wir auf die Straße von Hormuz. Nach den Spannungen zwischen Israel, den USA und dem Iran ist die Lage zwar ein bisschen ruhiger geworden, doch wie belastbar ist die neue Vereinbarung wirklich? Antworten gibt uns der Logistikexperte Dr. Wolfgang Stölzle. Und dann kommen wir zu einem europäischen Thema, denn die EU-Kommission plant, den Sonderstatus für neu einreisende ukrainische Männer im wehrfähigen Alter zu beenden. Über die politischen und rechtlichen Folgen sprechen wir mit der Europaabgeordneten des Bündnis Sahra Wagenknecht, Ruth Firmenich. Und im Kommentar des Tages fragt Thomas Hartung, ob die Debatte über die Sprache der AfD noch wissenschaftlich geführt wird oder längst von politischen Wertungen bestimmt ist. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Es ist ein Urteil mit weitreichenden politischen Folgen. Das Pariser Berufungsgericht hat gestern über die Zukunft der französischen Oppositionspolitikerin Marine Le Pen entschieden. Ausgangspunkt war ihre Verurteilung wegen der Veruntreuung von EU-Geldern. Das Gericht hat die dreijährige Haftstrafe bestätigt, 2 Jahre davon auf Bewährung. Das verbleibende Jahr muss Le Pen mit einer elektronischen Fußfessel verbüßen. Von besonderer politischer Bedeutung ist aber, dass sie trotz der Verurteilung bei der Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren dürfte. Wie das Urteil Frankreich verändern kann und welche Rolle Parteichef Jordan Bardella künftig spielt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Robert Kopp. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Herr Danowski.
Herr Professor, beginnen wir mit dem Urteil von gestern. Was genau hat das Berufungsgericht entschieden und worin unterscheidet sich dieses Urteil von der ersten Instanz?
In erster Instanz im März 2025 wurden Marine Le Pen und 25 Mitglieder der Parteileitung des Rassemblement National verurteilt wegen missbräuchlicher Verwendung von Geldern des Europäischen Parlaments. Verschiedene ihrer Mitarbeiter haben Gefängnisstrafen ausgesprochen bekommen, andere eine gewisse Zeit der Nichtwiederwählbarkeit oder Bußen. Marine Le Pen selber wurde im März 25 zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, davor 1 Jahr unbedingt, welches sie mit einer Fußfessel zu Hause absitzen kann. Für 5 Jahre sollte sie nicht wieder wählbar sein und dieser Punkt wurde sofort umgesetzt. In zweiter Instanz, gestern, wurde sie nicht mehr zu 4, sondern nur noch zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, davon 1 Jahr mit Fußfessel zu Hause abzusitzen. Die Nichtwählbarkeit wurde drastisch heruntergefahren. Es verblieben nur noch 45 Monate, davon 30 mit aufschiebender Wirkung und die verbleibenden 15 waren bereits abgesessen im Zeitpunkt des zweiten Urteils. Das heißt, Marine Le Pen kann sich zur Wahl stellen, allerdings mit einer Fußfessel.
Genau, das Gericht hat die Haftstrafe bestätigt, gleichzeitig aber den Weg für eine Kandidatur 2027 offen gelassen. Wie lässt sich dieses Urteil juristisch und auch politisch einordnen? Ist das für Sie eher ein Teilerfolg oder eher eine Niederlage?
Es ist ein Teilerfolg, ein teilweise politisches Urteil. Die Richter wollten die Wähler nicht daran hindern, Marine Le Pen ihr Vertrauen auszusprechen und wollten Marine Le Pen nicht daran hindern, Kandidatin zu sein. Also die Freiheit zu kandidieren und die freie Wahl hat in der Urteilsfindung eine große Rolle gespielt. Der Rest ist nicht mehr eine juristische Angelegenheit, sondern natürlich eine politische.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview aufzeichnen, hat sich Marine Le Pen noch nicht geäußert, sie hat es aber am Abend vorgehabt. Unabhängig davon, welche Konsequenz ergibt sich denn jetzt aus dem Urteil?
Frau Le Pen hat vor ein paar Tagen erklärt, mit einer Fußfessel würde sie nicht antreten. Nun kann sie mit einer Fußfessel antreten und sie kann sogar darauf hoffen, dass die Zeit, während der sie die Fußfessel tragen wird, nicht ein Jahr beträgt, sondern verkürzt wird. Diese Straferleichterungen sind in Frankreich gang und gäbe. Sodass also die letzten Tage oder die letzten Wochen des Wahlkampfes ohne Fußfessel ausgetragen werden könnten. Marine Le Pen hat allerdings seit langem einen Plan B vorbereitet, der nun nicht zum Tragen kommt. Ihr Zögling, Jean Bardella, hat sich darauf eingestellt, an ihrer Stelle anzutreten, falls sie dies selber nicht tun würde. Für Marine Le Pen ist es der vierte Anlauf für eine Präsidentschaftswahl. Sie hat ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und es ist vermutlich ihr letzter Kampf, den sie noch führen kann und führen will.
Und da sind wir bei Jordan Bardella. Viele kennen ihn als Parteivorsitzenden und eben, wie Sie sagten, auch politischen Ziehsohn Le Pens. Wer ist der Mann? Was zeichnet ihn aus und worin unterscheiden sich die zwei eigentlich?
Der Mann ist ein großen Teil unbeschriebenes Blatt. Er ist erst 30. Er hat nie ein Ministeramt bekleidet. Er war nie Bürgermeister einer mittelgroßen oder einer größeren Stadt. Er war Abgeordneter im Europaparlament. Er hat als Parteivorsitzender den Wahlkampf für die Europawahlen geführt, gut geführt, mit Erfolg geführt. Hat ebenfalls als Parteivorsitzenden den Wahlkampf für die Parlamentswahlen in Frankreich geführt, mit etwas weniger großem Erfolg. Aber was er eigentlich wirklich kann, weiß man nicht. Und das ist mit 30 natürlich auch noch schwer zu sagen. Seinen Äußerungen ist zu entnehmen, dass er etwas wirtschaftsfreundlicher ist als Marine Le Pen, dass er in Sachen der viel umstrittenen und aufgeschobenen Rentenreform in Frankreich weniger starr ist als seine Ziehmutter, die an einem Rentenalter von 60 Jahren festhalten will. Er will kein festes Rentenalter, sondern will mit Beitragsjahren operieren. Aber sonst kann man eigentlich die beiden nicht auseinander dividieren. Sie waren immer darauf bedacht, als ein Paar, ein einiges Paar aufzutreten. Wenn es nicht Marine Le Pen sein sollte, dann sollte es Bardella sein. Wenn es Marine Le Pen ist, dann soll Bardella Premierminister werden.
Ich frage natürlich auch deswegen, egal wie das jetzt ausgeht, wer antritt oder wer nicht, Bardella wird wahrscheinlich die Zukunft vom Rassemblement National sein. Deswegen auch so die Frage, man hat schon gemerkt, dass es auch zwischen der deutschen Rechten, der AfD und der französischen Rechten, dem RN, immer wieder da auch Knatsch gegeben hat. Also es ist so diese große These, es gibt keine internationale Rechte. Gibt es da, sollte der RN an die Macht kommen, da auch in Zukunft Ärger quasi zwischen beiden Staaten? Ist das vorprogrammiert? Ist da ein bisschen mehr Reibung zu erwarten?
Vermutlich ja. denn alle diese Rechtsparteien haben eine andere Geschichte und eine andere Verwurzelung. In Deutschland spielt natürlich die Geschichte des geteilten Deutschlands eine große Rolle. In Italien spielt die Geschichte des Faschismus eine große Rolle. In Frankreich spielt die Rolle des Algerienkriegs mit und noch weiter zurück sogar die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Wählerschaft des Rassemblement National, die Wählerschaft, das sind zu einem guten Teil die ehemaligen Wähler der französischen Kommunistischen Partei. Man darf nicht vergessen, dass die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg und über lange Jahre ein Viertel der Wählerschaft gestellt haben. Die Linke hat dann die Arbeiterschaft ohne Wortspiel links liegen gelassen und sich auf andere Probleme konzentriert. Und diese verwaiste Wählerschaft der ehemaligen Kommunisten, die findet man jetzt beim Rassemblement National. Das findet man nicht in der gleichen Weise in Italien oder in Deutschland.
Jetzt wollen wir auch mal auf die Zukunft von dem Rassemblement National schauen, weil Bardella ist wahrscheinlich so oder so die Zukunft. Welchen Stellenwert hat Marine Le Pen heute überhaupt noch? Ist sie nach wie vor so die unumstrittene Führungspersönlichkeit oder deutet sich da schon ein Generationenwechsel an, trotz der fehlenden Erfahrung von Bardella?
Sie ist im Moment noch die unumstrittene Führungspersönlichkeit. Sie hat die Partei aus dem Schatten ihres Vaters geführt. Sie hat sie in Anführungszeichen normalisiert oder de-diabolisiert. Sie hat die Geschichtslasten einigermaßen beseitigt. Aber sie ist jetzt schon so lange im Geschäft, dass sich natürlich die Frage ihrer Nachfolge unweigerlich stellt.
Was wird dieses Urteil unterm Strich mit dem Wahlkampf 2027, dem Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich, machen?
Ich befürchte, dass ein Wahlkampf mit einer Fußfessel dem Amt des Staatspräsidenten nicht besonders förderlich ist. Das heißt, die Politiker haben ja in den letzten Jahren in den meisten europäischen Ländern mehr oder weniger abgewirtschaftet. Das Vertrauen der Wähler zu ihren Abgeordneten und zu ihren Politikern schwindet von Jahr zu Jahr. Und nachdem auch ehemalige Staatspräsidenten, auch wenn es nach ihrer Amtszeit war, verurteilt wurden, das war der Fall von Chirac, das war der Fall von Sarkozy, der sogar ein paar Tage im Gefängnis saß. Das ist dem Amt nicht förderlich. Das Ansehen der Politiker verringert sich natürlich dadurch, will mir scheinen.
Schauen wir noch ganz kurz auf Europa. Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner in der EU und auch für Österreich und die Schweiz ist ein zentraler Nachbar. Würde es für diese drei Länder einen Unterschied machen, ob künftig Le Pen oder Bardella Präsident bzw. Präsidentin Frankreichs wären? Wo lägen da die größten Unterschiede auch so in der Amtsausübung?
Ja, es würde vermutlich schon einen gewissen Unterschied machen. Mit Bardella wäre das Verhältnis zu Frankreich vermutlich entspannter gewesen. Mit Italien vielleicht auch. Denn Marine Le Pen ist in verschiedenen Fragen mit ihren Kollegen der Rechtsparteien nicht unbedingt einig. Sei es in Sachen Ukraine, sei es in Sachen Verhältnis zum Nahen Osten, sei es in Sachen Verhältnis zu Amerika oder zu China. Da gibt es doch einige wesentliche Unterschiede. Bardella als unbeschriebenes Blatt hätte es da vermutlich einfacher gehabt.
Sagt der Politikwissenschaftler Professor Robert Kopp und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die Straße von Hormuz ist aus den Schlagzeilen fast so ein bisschen verschwunden. Dabei war sie vor wenigen Monaten noch eine der gefährlichsten Brennpunkte der Welt. Nach den Angriffen Israels und der USA auf Ziele im Iran hat Teheran mit einer Sperrung der Meerenge gedroht. Handelsschiffe sind angegriffen worden. Viele Reedereien haben die Passage gemieden und der Schiffsverkehr ist massiv eingebrochen. Vor knapp 3 Wochen folgte dann ein Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran, das die Wiederaufnahme der Schifffahrt ermöglichen sollte. Wie stabil ist die Lage im Moment? Welche Risiken bestehen weiterhin und welche Folgen hätte eine erneute Eskalation für die Weltwirtschaft und letztlich natürlich auch für uns? Darüber spreche ich jetzt mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Schönen guten Tag.
Grüß Sie, herzlich willkommen.
Herr Dr. Stölzle, wenn Sie die Entwicklung der vergangenen Monate zusammenfassen, wo stehen wir heute? Hat sich die Lage in der Straße von Hormuz tatsächlich normalisiert oder befinden wir uns in einer fragilen Phase der Entspannung?
Ich werde 2 Quellen nennen, auf die ich mich im Wesentlichen berufe nachher. Zweitens ist das nach wie vor ein hochpolitisches Thema. Ich selber war dort nicht in den letzten Wochen und Monaten, muss mich also auf Zahlen, Daten, Fakten von anderen verlassen. Deswegen sehen Sie mir nach, wenn ich so diesen kleinen Vorbehalt vor die Klammer ziehe. Aber jetzt konkret zur Frage. Die Lage hat sich gegenüber dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung deutlich entspannt. Das ist so. Das sieht man auch an den Zahlen. Ihr Begriff fragil trifft ins Volle, weil sich niemand festlegt, wie es erstens tatsächlich ausschaut, wie ruhig es ist und auch wann Auseinandersetzungen und damit auch Behinderungen oder sogar Sperrungen der Durchfahrt wieder möglich sind. Ganz konkret heißt es, wir liegen momentan so etwa bei 40 bis 50 Schiffsdurchfahrten pro Tag. Gerade jüngst in den letzten Tagen hat die US-Marine Handelsschiffe eskortiert. Das waren 80 Schiffe in 72 Stunden. Und das muss man jetzt beziehen auf das normale Verkehrsaufkommen in der Straße von Hormuz. Und da sind im Durchschnitt pro Tag 140 Schiffe. Also wir sind weit, weit weg von Normalität. Aber man liest allenfalls noch vereinzelt von kriegerischen Angriffen auf Handelsschiffe. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass es besser kalkulierbar geworden ist.
Offiziell ist die Passage wieder geöffnet. Gleichzeitig beharrt der Iran weiterhin auf seinem Anspruch, die Meerenge allein zu kontrollieren und droht Schiffen, die den Anweisungen nicht folgen. Wie sieht die Situation auf dem Wasser konkret aus derzeit? Sie haben jetzt gerade genannt, ungefähr 50% der Schiffe verkehren wieder, aber wie hoch ist das Sicherheitsrisiko für die Reedereien nach wie vor?
Ja, das Sicherheitsrisiko wird als erheblich eingeschätzt. Erstens mal sind die Reedereien gezwungen, sich an Wasserstraßen zu halten, die der Iran vorgibt. Die ändern sich ja auch teilweise täglich. Zweitens kann man daraus ablesen, dass automatische Ortungssysteme abgeschaltet werden, die Schiffe insbesondere dann nachts fahren, rein aus Sicherheitsgründen. Also das empfundene Risiko ist doch noch erheblich. Drittens, da sollte man nicht vergessen, hat sich die Lage in einer Hinsicht überhaupt nicht normalisiert. Es warten noch immer über 1100 Schiffe in der Region auf Durchfahrt. Das heißt, wir haben einen massiven Rückstau. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn täglich 40 bis 50 Schiffe durchfahren statt 140, wie viele Wochen, Monate es dauern wird, bis dieser Rückstau je abgearbeitet sein kann. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr aufflammen.
Und die Frage ist, war es nicht vor der Krise bei der Straße von Hormuz auch schon so, dass es zeitlich so auf Kante genäht war, dass gerade mal alle, die durch wollten, auch wirklich durchkamen? Kann dieser Rückstau überhaupt gerade abgebaut werden oder staut es sich nicht nach wie vor?
Also von Abbau ist momentan keine Rede. Es gibt auch keine Signale für die Schiffsmannschaften, wann dieser Horror für die zu Ende ist. Das darf man auch nicht vergessen. Da sind Menschen auf den Schiffen und die warten und warten und warten auf stehenden Schiffen und das wochenlang. Das sind alles Indizien, aus denen man ableiten kann, dass es fragil ist, aber dass sich überhaupt keine Normalität eingestellt hat in den letzten Wochen.
Warum kehren die Reedereien bislang nur so zögerlich zurück? Fehlt das Vertrauen in die Sicherheitslage oder gibt es weitere Gründe, die wir jetzt auf den ersten Blick so nicht sehen?
Für die Reedereien spielen die Kosten und natürlich auch die Kostenrisiken eine große Rolle. Die Kosten haben sich schon massiv erhöht, eben durch das Stehen der Schiffe. Die Mannschaften müssen weiter bezahlt werden, aber auch durch sogenannte Kriegsversicherungsprämien. Das heißt, jedes Schiff muss ja versichert werden. Und die Versicherungsunternehmen haben die Prämien massiv nach oben gezogen. Das ist die sogenannte Hormuz-Premium, so nennt man das. Also ein Premiumzuschlag bei der Versicherung, weil auch die Versicherungen das Risiko als deutlich höher einschätzen im Vergleich zum Normalfall. Es gibt noch weitere Maßnahmen, die aber auch die Kosten treiben. Beispielsweise die Umleitung über das Kap der Guten Hoffnung. Also am Süden Afrikas vorbei, das sind gigantische Umwege von Tausenden von Kilometern. Das heißt, die Reedereien haben es momentan überhaupt nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, ob sie da weiterhin fahren. Sie haben natürlich auch Verträge, die sie verpflichten, welche Routen sie fahren und welche Kosten auf sie zukommen. Und das Ganze bildet sich dann natürlich am Schluss in den Seefrachten ab, die diejenigen bezahlen müssen, die die Reedereien beauftragen.
Das, was für uns natürlich von entscheidender Bedeutung ist, kriegen wir das Rohöl und das Flüssiggas? Und aktuell scheint die Versorgung damit ja noch relativ stabil zu sein. Wie gelingt das? Sind die internationalen Lieferketten da inzwischen ausreichend flexibel? Oder kann sich die Situation bei einer erneuten Eskalation wieder ganz schnell ändern, mit einem Fingerschnipp?
Also die offizielle Lesart für die Schweiz, das wird für Deutschland nicht groß anders sein, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, heißt, die Versorgung ist für den Juli gesichert und dann noch aber unter der Voraussetzung, dass die zurzeit bestätigten Mengen an Rohöl auch tatsächlich geliefert werden. Also man lässt sich da schon so eine Hintertür offen. Und für den August nehmen sie noch überhaupt keine Prognose in den Mund. In Deutschland habe ich auch eine Zahl gefunden, da wurden die nationalen Ölreserven erheblich abgebaut, um die Preise zu stabilisieren. Die Bestände für die strategische Grundreserve allerdings, die sind dann für echte Notfälle da, die sind offensichtlich noch nicht angetastet worden. Also man hat natürlich gelernt, das war der zweite Teil Ihrer Frage, es werden alternative Wege gesucht, teilweise genutzt, Lkw-Transporte eingesetzt für Düngemittel beispielsweise, für Rohöl bringt das gar nichts. Bei LNG hat man Langzeitwirkungen, weil die Anlagen in Katar größtenteils zerstört sind. Da dauert es sehr lange, bis die wieder aufgebaut werden und funktionsfähig sein werden. Und man hat natürlich sehr viel Öl und auch LNG neu bezogen aus USA, um damit die möglichen Engpässe aufzufangen. Das gibt dann schon die Richtung, in der man denken könnte für die Zukunft, dass der Bezug von Rohöl und von LNG aus den Golfstaaten auch in Zukunft nicht mehr die Höhen der Vorkriegszeit erreichen könnte, weil man einfach andere Lieferquellen jetzt in Anspruch nimmt.
Wenn man jetzt direkt danach sucht und danach googelt, die Suchmaschine anschmeißt, dann findet man natürlich immer was über Hormuz, den Schiffsverkehr und vor allem auch die schwierige Situation dort. Beispielsweise kann man lesen, dass ein Schiff wieder beschossen worden sein soll und so weiter. Aber bemerkenswert ist schon, dass das Thema ganz groß in den Medien kaum noch präsent ist. Gleichzeitig senden viele Regierungen eher beunruhigende Signale. Warum ist das Thema eigentlich gerade nicht mehr so groß?
Das ist eines der größten Defizite aus meiner Sicht, dass die Informationslage wirklich entweder ganz schlecht ist oder sie mir ehrlich gesagt auch manipuliert erscheint. Jetzt wäre genau die Zeit, wo man Investigativjournalismus betreiben könnte, wo man hinfahren könnte, wo man sich vor Ort ein Bild machen könnte, wie steht es wirklich um die Zerstörung beispielsweise, um die Bedrohungspotenziale und vieles mehr. Das scheint nicht stattzufinden, das scheint nicht interessant zu sein. Ich habe den Eindruck, dass die Straße von Hormuz nur dann auf die ersten Schlagzeilen kommt, wenn es richtig knallt, wenn Durchfahrten dann komplett blockiert werden. Derzeit scheint das alles auf Beruhigung aus zu sein. Das Thema wird nicht weiter strapaziert. Man könnte so weit gehen und die These in den Raum stellen, dass Journalisten hier ihren Job nicht richtig machen. Denn aufgedeckt ist da noch gar nichts. Und die Folgen auch mittelfristiger Natur sind noch überhaupt gar nicht abgeschätzt. Also es gäbe noch sehr viel zu tun.
Entsteht dadurch auch der falsche Eindruck von einer Normalität? Und wird das verbleibende Risiko damit auch unterschätzt?
Ja, würde ich aus meiner Einschätzung bestätigen. Man will dort keine Risiken. Man konzentriert sich momentan auf andere Themen. in den Schlagzeilen und da passt es nicht ins Bild. Und Angst von der Front der Bevölkerung zu verkünden, wird als politisch derzeit nicht opportun eingeschätzt. Insofern ist es einfach keine objektive Nachrichtenlage, die wir da vorfinden, sondern das scheint zumindest zu einem Teil gewollt zu sein.
Weil Sie jetzt Investigativjournalismus und die Nachrichtenlage angesprochen haben und auch zu Beginn erwähnt haben, Sie waren selber nicht dort, beziehen sich aber auf ein oder zwei Quellen. Auf wen beziehen Sie sich denn und inwiefern sind diese Quellen für Sie glaubwürdig?
Da gibt es einmal, kann ich wirklich jedem empfehlen, das Schifffahrtsradar 24. Das zeigt im Live-Modus alle Schiffe in dieser Region, natürlich nicht nur in dieser Region, auch in vielen anderen Regionen, die dort unterwegs sind. Und Sie können jedes Schiff anklicken, sehen, was ist es für ein Schiff, wo fährt es hin, wo kommt es her, was hat es geladen. Dass das Tracking im Live-Modus komplett transparent für jedermann zugänglich ist, das ist für mich eine einfach solide Datenbasis. Da habe ich gar nicht den Verdacht, dass da eingegriffen wird in irgendeiner Art und Weise. Und das andere, ich hatte es vorher kurz erwähnt, ist für die Schweiz das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Das ist eine Regierungsinstitution, die aber nach dem Milizprinzip funktioniert. Da arbeiten sehr, sehr viele Ehrenamtliche mit. Und die haben nur eine Aufgabe, die Versorgung der Schweiz mit wichtigen Gütern sicherzustellen. Und die berichten nach meiner Einschätzung, ich kenne die schon sehr lange, wirklich sehr bemüht, objektiv. Und das sieht man auch daran, dass sie momentan nur für den Juli Stellung nehmen und sagen, für den August haben sie noch nicht ausreichend Informationsmaterial, um eine Abschätzung zu geben. Das sind die beiden Quellen, auf die ich mich jetzt hier im Wesentlichen bezogen habe.
Sollte sich die Lage wieder verschärfen, wären die Folgen sicherlich weltweit zu spüren. Welche Auswirkungen hätte eine erneute Blockade der Straße von Hormuz auf die Energiepreise, auf die Lieferketten und letztlich auch auf Verbraucher in Europa, jetzt wo wir wissen, dass das alles an einem ganz, ganz dünnen Schlauch, einem Tropf und einem seidenen Faden hängt?
Ich denke, man muss unterscheiden von psychologisch empfundener, subjektiver Knappheit und tatsächlicher Knappheit. Für Deutschland beispielsweise hatte ich recherchiert, dass nur rund 6% des Rohöls und der Rohölprodukte überhaupt über die Straße von Hormuz fahren. Das heißt also, wir reden maximal über ein Gefährdungspotenzial von 6%, die dann entfallen könnten. Und das sind Daten aus der Vorkriegszeit. Man muss sich tatsächlich keine Sorgen machen, dass wir hier auf dem Trockenen sitzen. Das mag in anderen Gegenden dieser Welt anders ausschauen, die ihren Hauptanteil an Rohöl und Rohölprodukten aus der Golfregion beziehen. Was ganz anderes ist die psychologisch empfundene Knappheit und die spiegelt sich ja sofort an den Märkten wieder, an den Finanzmärkten, an den Ölmärkten, an den Börsen. Wenn man das kognitiv durchdringen will, auch nicht so einfach zu erklären, weil Öl, das heute verkauft wird, ist ja schon längst gedealt worden, vor Wochen, vor Monaten. Das sind oft Preise quasi, die für die Zukunft festgesetzt werden. Die entwickeln sich dann aber ganz schnell in eine Richtung, die man mit der Realität gar nicht erklären kann. Das wäre ein eigenes Thema nochmal. Jedenfalls haben wir das auch im März schon so erlebt, Februar, März, dass der Rohölpreis, dann auch der Gaspreis und die Produktpreise natürlich in kürzester Zeit explodieren. Und das wird wieder passieren.
Zum Abschluss wollte ich noch einen Blick nach vorne wagen. Welche Entwicklungen werden Sie in den kommenden Wochen denn besonders beobachten? Und woran würden Sie erkennen, dass sich die Lage dauerhaft entspannt oder im Gegenteil erneut zu eskalieren droht?
Da ist der Blick auf die politischen Prozesse sicher der erste, auf den man sich konzentrieren sollte. Meines Wissens liegt ja bislang nur eine Absichtserklärung für einen Frieden vor. Mehr nicht. Das heißt, die verhandeln ja wohl intensiv, aber mehr als Absicht haben sie nicht unterschrieben. Wenn aus der Absicht keine Taten folgen, dann fallen wir wieder zurück und dann kann es durchaus sein, dass die Auseinandersetzungen wieder aufflammen. Wenn der Frieden gefunden wird, dann wäre das eine belastbare Grundlage dafür, dass sich über Wochen und Monate die Versorgungslage langsam wieder normalisiert. Also die Politik hat den Schlüssel in der Hand, auch die wirtschaftliche Versorgungssituation nach und nach zu beruhigen.
Sagt der Logistikexperte Dr. Wolfgang Stölzle und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ebenfalls.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Seit Beginn des Ukraine-Krieges genießen Millionen Ukrainer in der Europäischen Union einen besonderen Schutzstatus. Er ermöglicht ihnen, ohne langwieriges Asylverfahren in der EU zu leben, zu arbeiten und Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Jetzt könnte sich das aber ändern. Auf Wunsch der ukrainischen Regierung will die EU-Kommission den automatischen Schutz für neu ankommende ukrainische Männer im wehrfähigen Alter beenden. Deutschland unterstützt den Vorstoß bereits und damit kündigt sich ein schwieriger Balanceakt zwischen europäischem Flüchtlingsschutz und den Verteidigungsinteressen der Ukraine an. Über die Auswirkungen spreche ich jetzt mit Ruth Firmenich, Europaabgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht. Frau Firmenich, herzlich willkommen.
Hallo, schönen Tag.
Bislang konnten Ukrainer, die vor dem Krieg in die EU geflohen sind, den sogenannten vorübergehenden Schutzstatus erhalten. Jetzt sollen neu ankommende Männer zwischen 23 und 60 Jahren davon ausgenommen werden, wenn sie die Ukraine wegen ihrer Wehrpflicht eigentlich gar nicht verlassen dürften. Was genau würde sich dadurch ändern?
Es würde ein zentrales Grundrecht in Mitleidenschaft gezogen, nämlich das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das in der Ukraine schon gestrichen ist. Und das würde bedeuten, dass diejenigen, die sich dem Zwang, in diesem Krieg zu partizipieren, entziehen wollen mit einer Ausreise nach Deutschland, jetzt hier zurückgeschickt werden an die Front.
Vielleicht können wir das zunächst noch mal erklären, wie das bisher funktioniert hat. Der vorübergehende Schutz wurde 2022 eingeführt und hat den Ukrainern ein individuelles Asylverfahren erspart. War dieser Schutzstatus bisher tatsächlich für alle ukrainischen Staatsangehörige frei zugänglich?
Na, im Prinzip schon. Also zumindest für diejenigen, die ausreisen konnten, weil natürlich in der Ukraine es viele Zwangsrekrutierungen gab. Natürlich hat die Ukraine ein großes Interesse daran, so viele Menschen wie möglich zum Militärdienst zu rekrutieren. Die Begeisterung ist nicht bei allen so groß, wie es staatlich vorgegeben ist. Und diejenigen, die sich diesem Krieg entziehen wollten, die ausgereist sind, sind dies natürlich nicht mit voller Begeisterung der Regierung, sondern sind halt jetzt mit der aktuellen Situation in einer Lage, wo sie real gar nicht mehr ausreisen dürfen.
Also die EU-Kommission, die formuliert, es soll kein Schutz mehr gewährt werden für jemanden, der die Ukraine aufgrund der militärischen Verpflichtungen nicht verlassen darf. Praktisch stellt sich da aber die Frage, wie will eine Behörde in Deutschland, in Österreich oder in anderen EU-Staaten überhaupt feststellen, aus welchem Grund jemand die Ukraine verlassen hat?
Also im Prinzip ist es ja so, dass jeder, der aus der Ukraine kommt, nicht das übliche Asylverfahren durchlaufen muss. Jetzt macht man sich quasi die Gesetzgebung der Ukraine zu eigen und exekutiert das, was in der Ukraine beschlossen ist, dass halt Männer zwischen 23 und 60 zum Militärdienst verpflichtet werden. Das bedeutet, dass es de facto für männliche Einreisende aus der Ukraine keine Möglichkeit mehr gibt, überhaupt die Ukraine zu verlassen und nach Deutschland zu kommen oder in ein EU-Land, um dort Schutz vor diesem Krieg zu bekommen.
Gilt das eigentlich auch rückwirkend? Also müssen jetzt in Anführungszeichen diejenigen ausgeliefert werden, die schon hier sind, oder gilt es nur für Leute, die quasi zum ersten Mal neu das Land verlassen und in die EU reisen wollen?
Also nach dem, was gesagt wird und was beschlossen worden ist, soll es nur Neuankömmlinge betreffen und nicht diejenigen, die sich bereits in der EU befinden.
Bemerkenswert ist ja, die Initiative geht ja auch nicht von der EU aus, sondern auf Bitte der ukrainischen Regierung ist das zustande gekommen. Verändert sich mit diesem Vorschlag und dem Vorhaben aus Ihrer Sicht auch das Selbstverständnis Europas, nämlich vom Schutzgeber hin zu einem Akteur, der ja mehr oder weniger genau in das Personalpotenzial eines Landes eingreift?
Auf jeden Fall. Also was die EU macht, ist, das durchzuexerzieren, was die Ukraine in Kiew beschließt. In der EU gibt es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und wenn es in der Ukraine außer Kraft gesetzt wird, kann es trotzdem nicht sein, dass wir umsetzen, was in der Ukraine beschlossen worden ist. Ich finde, Aufgabe der EU wäre, alles dafür zu tun, dass dieser Krieg aufhört und nicht, dass er verlängert wird. Und das bezieht sich auf alle Ebenen. Das bezieht sich auf die Finanzierung des Krieges. Das bezieht sich natürlich auch darauf, dass man nicht weiter Waffen liefern sollte und dass man auf gar keinen Fall, ich finde, das ist menschenverachtend, wenn man quasi diejenigen, die sich einem Krieg entziehen wollen, wenn man diese zurückliefert, damit sie einen sicheren Tod an der Front sterben.
Immer wieder gibt es Berichte und Videos, die zeigen, wie Männer auf offener Straße von Rekrutierungskommandos, festgesetzt werden, ist jetzt fast schon zu harmlos gesagt. Wie man mit Klauen und Zähnen versucht, die Leute ins Auto zu zerren. Die ukrainische Regierung tut das ein bisschen ab und spricht davon Einzelfällen. Menschenrechtsorganisationen sagen, da muss man genauer hinschauen. Und gleichzeitig gibt es von der EU bislang keine erkennbare Forderung an die Ukraine, dass diese Sache vielleicht problematisch ist, wie sie durchgeführt wird. Müsste Brüssel hier deutlicher werden?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Es gibt ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und wenn man dieses Recht quasi sehenden Auges außer Kraft setzt und dann sogar noch diejenigen, die es geschafft haben, sich diesem Fronteinsatz zu entziehen, zurückschickt, dann ist das wirklich eine völlige Bankrotterklärung gegenüber allen Werten, für die man vorgibt zu sein.
Schauen wir mal auf die Menschen selbst. Was bedeutet diese geplante Änderung konkret für einen ukrainischen Mann, der künftig in der EU Schutz sucht? Also muss er automatisch zurück oder kann er weiterhin einen regulären Asylantrag stellen? Das wäre ja auch noch eine Option.
Also ich glaube, dass wenn eine Regelung derart verändert wird, dass der Schutz, der bis jetzt gewährt worden ist, komplett entfällt, dann kann sich jeder die Karten legen, dass mit einem persönlichen Asylantrag wahrscheinlich nicht große Hoffnung besteht, dass dieser positiv beschieden wird, weil sonst hätte man ja diese Regelung gar nicht verändern müssen, die aktuell existiert. Und ich glaube, das bedeutet einfach, dass die EU als Zufluchtsort für Kriegsdienstverweigerer, für Leute, die sich diesem brutalen, furchtbaren Krieg und sinnlosen Krieg entziehen wollen, wegfällt. Das heißt, die Möglichkeiten, in der EU Zuflucht zu suchen für Männer aus der Ukraine, ist zukünftig nicht mehr gegeben. Und das wird Konsequenzen haben für jeden, der sich überlegt, wo er noch eine Möglichkeit hat, sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Und natürlich wird man dann eher nicht mehr in die EU gehen, sondern wahrscheinlich dann wird der Zustrom nach Russland zunehmen, um vor der Rekrutierung der Ukraine gesichert zu sein oder in andere Länder.
Was wäre Ihrer Meinung nach denn ein richtiges Verhalten der Europäischen Union in dieser Sache? Immer eingedenk, dass man ja auch aus einer gewissen Realität, nämlich der Unterstützung der Ukraine, auch nicht hinaus kann, da aber so einen Mittelweg findet, ohne sich selber zu verraten, ohne die eigenen Werte zu verraten, aber trotzdem zu bleiben, wer man ist und der Situation einfach Rechnung trägt.
Also ich glaube, die EU hat ihre gesamte Ukraine-Politik darauf ausgerichtet, den Krieg zu verlängern und sich quasi auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten. Alles läuft darauf hinaus. Sämtliche Politik, die in der EU betrieben wird, ist nicht auf eine diplomatische Lösung ausgerichtet, nicht auf Verhandlungen ausgerichtet, sondern wird genutzt, um diese Konfrontation mit Russland weiter zu verschärfen. Und das ist seit Anbeginn so. Und das, was wir hier gerade erleben mit der Situation der ukrainischen Kriegsdienstverweigerer oder der ukrainischen Männer als solche, ist genau ein Bestandteil dieser Politik, die das exekutiert, was von der ukrainischen Regierung gewünscht wird. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Wir brauchen gute Beziehungen mit Russland. Wir brauchen ein Ende des Krieges. Und die EU wäre diejenige, die auf ihrem eigenen Kontinent in Europa alles dafür tun müsste, dass es zu einer friedlichen Regelung kommt und dass nicht der Krieg weiter in die Länge gezogen wird.
An dieser Entscheidung hängt ja mehr als nur eine Änderung im Aufenthaltsrecht. Es geht ja auch um das Verhältnis zwischen Solidarität mit der Ukraine, europäischem Flüchtlingsschutz und den sicherheitspolitischen Interessen der Mitgliedstaaten. Was steht denn eigentlich für die EU politisch, auch innerhalb der EU, so auf dem Spiel?
Es ist vollkommen klar, das, was die EU gerade betreibt, ist der Versuch, geopolitisch eine andere Stellung zu bekommen. Also deswegen betreibt man eine Politik, um den schrittweisen Rückzug der USA aus diesem Konflikt weiter zu betreiben nach europäischen Maßstäben in Kombination mit der Ukraine. Es wird weiter gepredigt, Solidarität, ständige Solidarität mit der Ukraine. Und das wird verkürzt auf das, was die Verlängerung des Konflikts betrifft. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass es Frieden gibt in Europa. Das ist in unserem Interesse. Es ist genauso im Interesse der Ukraine selber. Also es kann nicht das Interesse der Ukraine sein, dass weitere Millionen Männer an die Front geschickt werden oder ins Ausland getrieben werden und der Konflikt ad infinitum weiter betrieben wird. Im europäischen Interesse ist es, ein friedliches Europa zu haben, und dafür müsste gearbeitet werden. Und was wir erleben, ist das Gegenteil. Es wird daran gearbeitet, die Konfrontation mit Russland weiter zu betreiben, die zu großen Teilen natürlich zulasten insbesondere der Ukraine und der Ukrainer geht.
Letzte Frage. Zeigt das ganze Thema nicht, dass man sehr wohl unhumane oder unpopuläre Entscheidungen treffen kann, wenn es nur dem richtigen Ziel dient?
Auf jeden Fall. Leider ist es ja schon seit langem nicht mehr so, dass die EU dem entspricht, was sie immer versucht zu präsentieren, dass sie für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und ein gutes Leben, ein europäisches Sozialmodell steht. Von diesen Zielen entfernt sich die EU halt immer weiter. Das, was wir erleben, ist, dass aufgrund des Konflikts in der Ukraine alles in Frage gestellt wird. Das europäische Sozialmodell lässt sich so nicht aufrechterhalten, wenn man Abermilliarden konstant in die Ukraine schickt. Es kann nicht sein, dass man Erweiterungsverhandlungen mit der Ukraine führt, mit einem Land, das im Krieg steht, mit einem Land, das zerstört und traumatisiert ist, wo die eigenen Schätzungen davon ausgehen, dass alleine der Beitritt der Ukraine 186 Milliarden Euro zusätzlich erfordern wird. Gleichzeitig wird halt in Aufrüstung investiert, in nichts anderes. Das ist alles Geld, was für die eigentlichen Aufgaben in Europa nicht zur Verfügung steht. Das Geld des europäischen Steuerzahlers wird verwendet auf einen Krieg, der nicht zu gewinnen ist, gegen die Atommacht Russland. Er wird verwendet auf eine Aufrüstung, die nicht zu finanzieren ist, ohne dass man Sozialleistungen abbaut. Und das ist das, was wir in der EU erleben. Und wir erleben gleichzeitig einen immensen Abbau an demokratischen Rechten mit dem Verweis auf angebliche Propaganda oder eine hybride Kriegsführung von Russland. Das heißt, dass es Sanktionen gibt gegen kritische Stimmen in der EU. All das sind Dinge, die nicht mit dem einhergehen, wofür die EU eigentlich stand und stehen sollte. Und das ist eine Entwicklung, die katastrophal ist.
Sagt Ruth Firmenich, Europaabgeordnete des Bündnis Sahra Wagenknecht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte gerne.
Liebe Hörer, ein Essay über die Sprache der AfD sorgt derzeit für Diskussionen, doch statt nüchterner Analyse droht vor allem moralische Wertung. Wo endet Sprachwissenschaft, wo beginnt politische Deutung und wie sauber wird in der aktuellen Debatte eigentlich noch zwischen Analyse und Urteil getrennt? Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Thomas Hartung.
Die Sprache der AfD. So lautet der Titel eines Essays in der Jüdischen Allgemeinen, der vorgibt, eine linguistische Analyse zu liefern. Was der Leser bekommt, ist etwas anderes. Kein sprachwissenschaftliches Sezieren, sondern ein moralisch aufgeladenes Tribunal. Genau das macht diesen Text so aufschlussreich. Denn natürlich darf und soll man die Sprache der AfD kritisieren. Jede politische Sprache darf kritisiert werden. Aber die Frage ist doch, nach welchen Regeln? Nach den Regeln der Wissenschaft oder nach den Bedürfnissen eines politischen Milieus, das ein Urteil längst gefällt hat und jetzt nur noch nach passenden akademischen Beglaubigungsstempeln sucht? Der Aufsatz verspricht Sprachforschung, arbeitet aber mit einem ganz anderen Instrumentarium. Da tauchen Begriffe auf wie Ethnonationalismus, Menschenfeindlichkeit, Aggressivität, exterminatorisches Potenzial. Das alles mag publizistisch wirkungsvoll sein, aber wo ist die eigentliche linguistische Arbeit? Wo die Analyse von Wortwahl, Satzbau, Metaphern, Sprecherrolle, Ambiguität, Pragmatik? Wo wird einmal sauber gezeigt, welche sprachliche Form tatsächlich welche Bedeutung trägt? Nehmen wir die Formel Deutschland in Deutschen. Der Text etikettiert sie schlicht als Ethnonationalismus. Damit soll die Sache erledigt sein. Aber die zentrale Gegenfrage lautet, wem denn sonst? Den Amerikanern? Den chinesischen Investoren? Dem Brüsseler Verwaltungsapparat? Der Punkt ist nicht, dass diese Formel unproblematisch wäre. Der Punkt ist, eine Analyse müsste diese Spannung benennen. Sie müsste zeigen, dass dieselbe Formulierung je nach Kontext exklusiv, aggressiv oder eben auch als zugespitzte Behauptung demokratischer Selbstbestimmung gelesen werden kann. Wer diese Spannung unterschlägt, ersetzt Analyse durch Moralisierung. Dasselbe gilt für das soziologische Schlagwort der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Auch hier wird ein Gummibegriff eingesetzt, der analytisch wenig und juristisch gar nichts leistet, aber moralisch maximal auflädt. Politik ist immer gruppenbezogen. Sie spricht über Mehrheiten, Minderheiten, Religionsgruppen, Tätergruppen, Opfergruppen, Milieus. Wer jede scharfe Benennung von Gruppenphänomenen sofort als Menschenfeindlichkeit markiert, immunisiert ganze Themenfelder gegen Kritik. Aus Beobachtung wird dann Delikt. Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit dem Verhältnis von Sprache und Handlung. Wenn man diesen Zusammenhang ernst nimmt, muss man ihn allgemein anwenden. Nicht nur im rechten Lager gibt es sprachliche Entgleisungen, auch aus dem linken und grünen Spektrum kamen Gewaltfantasien, etwa AfD-Mitglieder in die Gaskammer zu schicken. Wer also Sprache und Gewalt zusammendenkt, darf nicht selektiv vorgehen, sonst wird aus Sprachkritik eine parteipolitische Einbahnstraße. Noch unerquicklicher wird es dort, wo mit Kontaktschuld gearbeitet wird. Eine Rechtsrockband wie Kommando Freisler wird erwähnt, als ließe sich allein aus ihrer Existenz schon etwas Beweiskräftiges über die Sprache der AfD ableiten. Aber wo ist die organisatorische, personelle oder kommunikative Verbindung? Sie fehlt. Was bleibt, ist atmosphärische Übertragung. Irgendwo im rechten Spektrum gibt es etwas Abstoßendes, also färbt es auf die AfD ab. Das ist eben keine Analyse, sondern Schuld durch Nähe. Ähnlich funktionierte die Datumsdebatte um den Erfurter Parteitag mit ihrem vorgeblich historischen Gleichklang zur NSDAP, obwohl der Termin von der Messe vorgeschlagen wurde. Sobald dasselbe Verfahren auf andere Daten angewendet werden müsste, etwa auf den 30. Januar bei der nächsten Bundespräsidentenwahl, verschwindet plötzlich die Empörung. Warum? Weil der Deutungsmesser eben nicht nach Methode, sondern nach Feindbild ausschlägt. Und genau hier liegt der Kern. Nicht die AfD ist in diesem Essay das eigentlich Aufschlussreiche, sondern die Sprache von Deborah Kemper, Linguistin und Mannheimer SPD-Stadträtin. Eine Sprache, die Wissenschaft verspricht und Gesinnung liefert. Eine Sprache, die Mehrdeutigkeit abschafft, wo sie den moralischen Alarm stören könnte. Eine Sprache, die nicht beschreibt, sondern vorverurteilt. Was da als linguistische Analyse angekündigt wird, entpuppt sich als politische Hermeneutik der Verdächtigung, ja als Gesinnungsphilologie. Deshalb ist die eigentliche Frage nicht, ob die AfD-Sprache kritisierbar ist, sondern ob Wissenschaft heute noch sauber zwischen Analyse und politischer Wertung unterscheiden kann. Ja, will. Gerade deshalb muss man den Text ernst nehmen. Nicht als Analyse der AfD, sondern als Dokument eines intellektuellen Verfalls. Er zeigt, wie leicht heute Wissenschaftsetiketten genutzt werden, um politische Deutungswünsche zu adeln. Nicht die Sprache der AfD steht hier exemplarisch vor uns, sondern der Zustand einer Öffentlichkeit, in der der Anschein von Wissenschaft zunehmend dazu dient, politische Moral als Erkenntnis auszugeben.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Liebe Hörer, ich darf Sie am Ende unserer Sendung jetzt noch auf unser Österreich-Magazin hinweisen, das heute um 10, um 15 und um 22 Uhr läuft. Und da geht es um einen interessanten Kniff aus Österreich, denn seit dem 1. Juli gilt dort die neue Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme sprechen wir mit der Wirtschaftsexpertin und Nationalratsabgeordneten Dr. Barbara Kolm. Außerdem sprechen wir mit dem ehemaligen ORF-Moderator Reinhard Jesionek über das Donauinselfest, das mit rund 3 Millionen Besuchern in 3 Tagen zu den größten Musikveranstaltungen weltweit gehört. Viel Vergnügen dabei. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.